Hallihallo und herzlich willkommen zum Inselreif, der Mütter-Podcast. Glücklich und entspannt durch den Mama-Alltag. Hier ist wieder die Glücks-Claudi und ich habe heute einen tollen Gast an meiner Seite, die wundervolle Iris Meyer. Und die liebe Iris, ja, die kümmert sich um das Thema Spiele und wie du eine wunderbare Spielumgebung für dein Kind schaffst, egal in welchem Alter. Und damit für dich sorgst und dir quasi kleine Ruheinseln, Ruhepausen verschaffst. Klingt das nicht spannend? Die liebe Iris ist nämlich selber Mama von 2 Kindern und hat in ihrem Leben schon ganz viele Kinder begleitet, denn sie ist Kindergärtnerin und Babykursleiterin, Montessori-Pädagogin und macht mittlerweile auf spielversprechen.com viele tolle Angebote mit einer sogenannten Spielebox, wo du Ideen bekommst, kreative Ideen, wie du mit deinem Kind eine Ja-Umgebung schaffst und Spielangebote schaffst, damit du wirklich dir auch eine Pause gönnen kannst. Und um all diese Themen geht es heute. Ja, was ist wichtig? Wie kannst du es dir leicht machen vor allen Dingen? Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema gewesen. Und wie geht es wirklich einfach auch? Und wie können wir uns entspannen, dass wir nicht mehr dieses Gefühl haben von Entertainment und ich muss immer da sein? Du bekommst viele, viele Tipps, ja. Ganz viele praktische Umsetzungstipps, also von daher, es ist einfach spannend, es lohnt sich. Iris hat viel mitgebracht und ist einfach eine ganz wundervolle Person, deswegen lausch direkt rein. Dieser Podcast ist für alle Mamas, die einfach mal eine kleine Auszeit von ihrem stressigen Mama-Alltag haben wollen, die sich ein bisschen Freiräume verschaffen möchten. Und dafür findest du hier kleine Impulse, wie du eine Auszeit in deinen Mama-Alltag holen kannst, auch wenn dein Kind dabei ist. Viele tolle Interviewgäste oder einfach auch mal hier nur mal kurz abschalten und was anderes hören möchtest. Ja, so, dann lass uns mal direkt reinstarten in diese Episode mit der wundervollen Iris Meyer von Spielversprechen. Ich finde, das klingt ja schon einfach genial. Du hast es im Intro gehört. Die liebe Iris ist selber Mama von 2 Kindern und hat auch wahnsinnig viele Kinder in ihrem Leben schon begleitet, betreut, in Babygruppen, im Kindergarten und so weiter und so fort. Das heißt, sie kennt sich wirklich mit den kleinsten von unseren kleinen Wesen aus. Das ist total schön. Und ja, mit diesem Spielversprechen steckt ja ganz schön was dahinter, und zwar, dass wir Mamas nicht nur unsere Kinder altersgerecht und ja liebevoll begleiten können, sondern dass wir auch eine Pause zwischendrin haben. Und das finde ich richtig wichtig. Deswegen freue ich mich einfach, liebe Iris, dass du heute hier bist und dir die Zeit genommen hast, ja, uns darüber ein bisschen was zu erzählen.
Ja, hallo, liebe Claudi. Ich freue mich auch riesig, dass ich hier sein darf und danke dir dafür. Und ja, was treibt mich so an? Warum mache ich dieses Thema Spiel so zu meinem zentralen Hauptthema? Weil ich glaube, dass es sehr unterschätzt wird und dass Kinder einfach im Spiel all das lernen, was sie für ihre weitere Entwicklung und auch für die Vorbereitung auf die Schule eben brauchen. Mhm. Genau, auch diese Ausdauer im Spiel, die ist es, die mich da immer wieder fasziniert, wie lange ein Kind mit eigentlich nur einem Greifling sich beschäftigen kann, gerade auch schon die Jungen, die gerade mal gelernt haben zu greifen oder vielleicht sogar noch einen Schritt weiter früher, wenn sie noch gar nicht richtig greifen können, wie lange sie allein ihre Hände betrachten können. Ja. Auch das ist so ein Spiel. Ja. Und das ist so meine Mission, dass ich Mamas zeige, dass schon solche Kleinigkeiten Spiel sind für das Kind.
Ja, ich kann da auch einmal mit direkt einsteigen, weil mein Baby ist nämlich genau gerade in dieser Phase, es liebt es, seine Hände anzuschauen. Ja, also ich finde das immer total faszinierend und es redet mit den Händen. Ich finde das ja so genial, was so zu beobachten, ne, so was da so passiert. Von daher finde ich es klasse, dass du da auch ja diesen Fokus wieder drauf bist. Ey, guck mal, dein Kind lernt so viel und da ist so viel Spannung da drin. Jetzt will ich aber noch mal kurz so auf dich persönlich. Ne, du hast ja auch 2 Kinder, gesagt, die sind ja natürlich schon ein bisschen größer. Trotzdem, ist es dir von Anfang an leicht gefallen, quasi von fremden Kindern auf deine eigenen Kinder umzusteigen? Oder hattest du am Anfang auch so ein paar Hürden, die du nehmen musstest? Und ja, wenn ja, wie hast du das geschafft?
Also der Umstieg von Pädagogin zu Mama passiert eigentlich mit der Geburt. Ja? Man gibt mit der Geburt sein pädagogisches Fachwissen quasi ab und ist dann die Mutter seiner Kinder, was ich super wertvoll finde und auch super wichtig, ja. Weil ich finde es ganz schrecklich, wenn man Pädagogin der eigenen Kinder ist. Mhm. Also das schon mal zum Anfang. Ja. Was natürlich von mir oder meinem Vorteil ist, dass ich durch dieses pädagogische Fachwissen den Kindern schon auch Dinge ermöglichen kann, die man, wenn man das Wissen nicht hat, eben nicht ermöglichen kann. Aber in so kritischen Situationen, wo es dann wirklich drauf ankommt, pädagogisch wertvoll manchmal zu sein, da muss man sich dann schon gut unter Kontrolle haben und dann auch gut in sich ruhen, darf keinen Schlafmangel haben, darf nicht selber hungrig sein und muss auch total entspannt sein, damit man in kritischen Situationen pädagogisch wertvoll reagieren kann. Ja? Also darum verstehe ich Mamas einfach total. Und das ist auch das, was ich in meinen Kursen eben vermitteln will, weil ich denke, dass wir oft viel zu oft schlechtes Gewissen haben, wenn wir dann mal vielleicht nicht ideal reagieren. Mir ist nur wichtig, dass die Mütter reflektieren, und dazu halte ich sie immer wieder an, dass sie in dem Moment vielleicht nicht ideal reagiert haben und dass man es dann auch dem Kind verbalisiert, also sagt, ah, das war jetzt vielleicht nicht so gut von mir, aber ich bin halt auch nur ein Mensch, ja, und dass man es halt dann beim nächsten Mal versucht, anders zu machen. Also das sind so meine Dinge. Und es ist mir auch heute noch, ja, also mit 13 und 15, was soll ich sagen, ja, auch das sind Herausforderungen der Zeiten, ja. Und auch da ist man als Pädagogin nicht immer pädagogisch, ja. Aber wie gesagt, man weiß, man muss sich wieder zurück durch die Augen des Kindes zu schauen. Das ist das für mich immer, ja. Dass wenn ich dann mir überlege, warum macht das Kind das jetzt, dann gelingt es mir auch wieder anders zu reagieren. Also und diese Möglichkeit habe ich auch, ja, weil ich das halt pädagogisch weiß. Aber wie, wenn ihr versteht, was ich meine, ja, dass dieses im Alltagstrott, ja, ja, mit Homeschooling Wahnsinn, ja, sowieso. Also
ja, ja, was war so für dich so der größte Shift, also oder die größte Herausforderung? Du hast ja, ich finde es ja auch toll, dass du da so ehrlich auch drüber sprichst und sagst, ja, ich habe das pädagogische Grundwissen oder Hintergrundwissen, aber hey, ich bin auch nur Mensch, ne? Aber was war so für dich, gerade als die Kinder noch so klein waren und dieser Switch so war, ne? Also von, naja, Pädagogik, ich kann das und es läuft, ne? So hin zu, oh Gott, wie eine Herausforderung, was ist das denn? Meine eigenen Kinder, was ist da los? Was war für dich die größte Herausforderung?
Also es war bei mir so im Kindergarten schon immer so, und es war schon immer so mein Herzensthema, dass die kindgerechte Spielumgebung sehr gut passt, ja. Also dass das für die Kinder echt der Schlüssel ist, um wachsen zu können. Und bei mir war es so, dass mein Sohn sehr mobil war und alles ausgeräumt hat. Jede Schublade, jedes Kastel war offen, ja. Und also es war wirklich anstrengend mit ihm. Und irgendwann hat es dann geklickert bei mir und ich dachte, okay, jetzt erinnere dich mal, wie du es dann früher gemacht hast. Ja, wie bist du da umgegangen im Kindergarten? Und habe ihm dann wirklich eine kindgerechte Spielumgebung gestaltet, die wirklich für ihn ideal war. Viele Sachen zum Ausräumen und wieder zum Neuentdecken und einfach so vom Aufforderungscharakter so einfach und aber mit einem hohen, wie sagt man, wenn die Materialien so unterschiedlich sind, dann sind die Kinder sehr neugierig und ist der Entdeckerdrang von den Kindern einfach so hoch, dass es ablenkt von den Dingen, die vielleicht nicht so kindgerecht sind, ja, oder nicht so geeignet sind. Und so ist es mir dann eigentlich gelungen, auch diesen Shift dann eben von dem Mama-Alltag, ja, in dann doch etwas einfacheren Alltag, wo ich mir auch mal Pausen nehmen kann, mich mal zurückziehen kann. Und auch mal durchschnaufen, ja, weil das war wirklich, diese ersten 6 Monate waren total entspannt, aber dass er viel geschlafen hat, dann war der nur auf Achse, ja, also, und das war wirklich.
Ja, eine Herausforderung, ne?
Ja, genau. Und was mir halt auch ganz wichtig war, dann auch ziemlich schnell, ist, dass auch das bewegte Spiel und der Umfeld sehr gut für ihn gestaltet war, dass er sich auch zu Hause ausbauen konnte. Bei Matschtagen, bei Regentagen oder bei Tagen, wo ich halt nicht raus konnte, warum auch immer, oder wenn es zu heiß war oder so, ja.
Was also, hast du dann gemacht? Also wie hast du ihm das dann gestaltet?
Naja, ich habe allein diesen Hocker da, so eine Trittleiter ins Wohnzimmer gestellt, ja, und da vorne einen Sitzsack, wo er sich reinfetzen konnte, ja, also richtig bam. Dieses Bild habe ich noch und da haben wir einen Schnappschutz, wo er so richtig in der Luft fliegt. Ja. Und das brauchen die Kinder, ja, auch diese Tiefenwahrnehmung, die sie dann immer wieder spüren. Auch so Sinneswandeln habe ich ihm immer wieder angeboten. Ja. Ich habe das wirklich versucht, in den Alltag einzubauen und nicht nur als kurze Sequenzen mal eine Spieleinheit zu machen von, was ich, 20 Minuten, sondern dass er quasi das den ganzen Tag hat und dieses Angebot immer frei zur Verfügung steht. Und ich habe auch immer drauf geschaut, dass das so ist, dass ich es gleich wieder wegräumen konnte, dass ich am Abend nicht im Spielzimmer gesessen bin. Weil das ist dann halt auch so, wenn man denkt, weil normal das Familienleben mit jungen Kindern findet einfach im Wohnzimmer statt, bei den meisten. Und wenn ich dann am Abend nur noch Spielsachen sehe oder dann erst mal eine Stunde aufräumen muss, dann ist es mühsam. Und ich empfehle halt gerade so viel Material zu verwenden, das ist eine Viertelstunde zum Wegräumen und dann ist auch gut so, ja. Und das gelingt eigentlich ganz gut, wenn man da ein paar Tricks beachtet, dass, ja.
Hast du mal einen so einen Tipp, einen so einen Trick, wo du sagst, darauf achtest du?
Wenig. Das ist der Haupttrick, ja. Und auch wenig von einem. Zum Beispiel, wenn du eine Kiste Bausteine kaufst für dein Kind, dann reicht es dann am Anfang, wenn die, was ich, 10, 20, ich nehme immer so die Summe 10, weil das aus dem Montessori-Pädagogik kommt, weil das dekadische System ist ja durch 10er Blöcke aufgebaut, also 10, 1er, 10, 10er, 10, 100er und es gibt dann immer die nächste Größe und darum war ich immer auf dem 10er-Level. Und auch zum Wegräumen ist das einfach, ja, wenn ich 10 Bausteine habe, weiß ich, dass ich alle eingesammelt habe. Und wenn mir das wichtig ist, dass alle da sind, dann überträgt sich das später aufs Kind. Ja? Die haben das dann drinnen, dass man das dann immer so auch wegräumt, dass alles da ist. Ich kenne das zum Beispiel nicht, die Spielmaterialien unvollständig sind dann irgendwann einmal. Ja? Oder das, was kaputt geht, ist auch selten. Wenn man das wirklich mit einem Fokus drauf hat, dass das ordentlich ist. Und das habe ich jetzt in den letzten Jahren auch gelernt, dass das nicht selbstverständlich ist. Was mir aber nicht klar war in dem Moment, ja.
Ja, für dich war es selbstverständlich, aber nicht im Außen so, ne?
Genau.
Du hast ja auch, und das finde ich ja total schön, das passt ja auch so ein bisschen zu dem Thema, dann nicht nur für dich alleine oder für dein Kind nicht nur alleine gesorgt, sondern du hast es ja dann auch weitergegeben. Du hast ja dann Babygruppen gegründet, du hast ja dann wirklich dann wunderbare Spielumgebung geschaffen. Ich habe mir da auch die Bilder angeschaut. Also wenn man sich das mal interessiert, guck mal auf ihrer Webseite nach. Das ist ja total schön, was du da einfach auch, oder bei Instagram, da hast du ja auch viele schöne Fotos, wo man sehen kann, wie das bei dir aussieht, auch wenn du es ja leider durch Corona gerade nicht machen kannst. Aber du hast dann mit Babygruppen angefangen. Und warum war dir das wichtig und was hast du da am, also wie war das so, dass, wie du es gestaltet hast, was war dir da so wichtig?
Ja, mit den Babygruppen habe ich eben angefangen, in dem Moment, wie ich mit der Amelie schwanger war, also das ist meine zweite Tochter, die ist da zwischen den Ausbildungsblöcken auf die Welt gekommen, ja, und ist da so richtig reingewachsen. Was mir so wichtig war, ist, die Mamas gleich von Anfang an abholen zu können. Ja, also wirklich, weil PKIP konnte man ja damals schon beginnen ab der 4. bis 6. Lebenswoche. Das ist wirklich noch jung, ja. Aber ich habe jetzt auch gerade in dieser ersten Corona-Phase ein Baby begleiten dürfen ab der 5. Lebenswoche. Und es ist halt sensationell, ja, wenn du da siehst, wie die Entwicklung sich Woche zu Woche da eben verändert. Ja, wenn du dann die Mamas auch da begleiten kannst, das zu sehen und abzunehmen und die Mamas dann auch genau wissen, was sie wann machen müssen, ja, und ihnen auch dieses Vertrauen in die kindliche Entwicklung zu geben. Das ist halt so mein großes Herzensanliegen, ja, dass man eben in das Kind das Vertrauen gibt, es wird schon werden, ja, und der Maxl macht das zuerst und der Beppi das und die Lisa macht das zuerst, ja, und dass es vollkommen egal ist, in welcher Reihenfolge. Nur wichtig ist halt, dass sich immer wieder was weiterentwickelt, das ist schon wichtig, ja. Aber wer wann welchen Schwerpunkt setzt, dass das auch für die Mütter den Druckfängen rausnimmt, ja. Weil ich habe immer Kinder, die halt sehr sprachlich dann auch begabt sind oder feinmotorisch sehr begabt. Und das sind die Mütter, die sind eigentlich arm, ja. Weil die halt in der Motorik sich noch nicht so groß weiterentwickeln. Und über was spricht man im ersten Lebensjahr? Robbt es, steht es, sitzt es, krabbelt es, aber Feinmotorik kommt da nicht vor und Sprachentwicklung kommt da auch nicht vor. Ja? Und, wenn die, und ich sehe das dann halt auch schon, das zieht man den Kindern an, wenn die Sprache aufsaugen wie ein Schwamm, ja, oder wenn die feinmotorisch total fasziniert sind von den kleinen Dingen. Ne?
Ja, Bei uns war das auch so. Mein Großer, der hat auch echt spät angefangen zu laufen, aber dafür wahnsinnig früh angefangen zu sprechen. Und es war genau wie du sagst. Ich habe beim ersten Kind, und alle mal sprachen schon, ja, der kann das und das. Und ich immer so, oh toll, ne? So. Und bis ich mir dann selber frei gemacht habe von diesem, hey, mein Kind muss gar nichts, ja, es darf sich ganz normal entwickeln. Aber deswegen ist toll, dass du das so begleitest. Weil es macht echt schon was im Kopf. Ne? Gerade wenn es das erste Kind ist, dann denkt man so, mache ich hier irgendwas falsch, was ja gar nicht der Fall ist, ne? Aber kommt dann schnell mal so rein. Deswegen finde ich es total schön, dass du dich da so drum kümmerst und auch da begleitest und ja, das Spiel als dein Hauptthema quasi hast und damit die Mütter begleitest. Du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen, dass du dann auch mal gesagt hast, hey, wenn ich wusste, der ist gut, also von deinem eigenen Sohn jetzt, der ist gut versorgt und der ist einfach mal beschäftigt und ich weiß, der ist in einer sicheren Umgebung, dann durfte ich auch mal durchatmen. Wie können wir quasi, also für die Zuhörerin jetzt auch, vielleicht etwas machen oder gestalten oder dem Kind anbieten, dass ich wirklich sagen kann, hey, ich muss hier gar nicht irgendwie die ganze Zeit nonstop gucken, sondern ich weiß, es ist safe und ich kann mal in Ruhe, weiß nicht, einen Kaffee trinken oder ich kann mal die Augen kurz zumachen oder irgendwie sowas. Also wie kann ich das gestalten?
Also das Wichtigste ist erstmal, dass ihr runter auf den Boden geht und schaut, was euer Kind sieht. Und wenn es so ist, dass ihr euch wirklich flach auf den Boden legt und dann mal checkt, ist eh alles safe. Ja, weil manchmal sieht man da Dinge, die ein runterhängendes Kabel oder man sieht da eben Dinge, die man von oben vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Und man sieht auch Dinge, wie spannend ist das eigentlich, was mein Kind wahrnimmt. Weil das finde ich halt so oft, weil es ist ja eigentlich eher frustrierend, was man da dann oft sieht. Ja? Tischbeine, Stuhlbeine, Sofabeine, Füße. Ja? Also, und da einfach dann vielleicht mal schauen, wie könnte ich das jetzt gestalten, dass es auch spannend und attraktiv für mein Kind ist? Und da ist es halt, umso einfacher das Spielmaterial gestaltet ist, umso nichtssagender eigentlich, umso spannender ist es fürs Kind, weil es einfach da keine Anleitung braucht von einer Mama, um ein Spiel zu finden, weil es einfach auch egal ist, was das Kind damit macht. Also es braucht keinen Weg dahin, dass ich zu einem Ziel komme, sondern ich kann einfach machen, ja, und das ist das, was die Kinder eigentlich wollen. Ihnen geht's nicht um das Ziel, ums Endprodukt, was wir meistens im Kopf haben. Wir sehen irgendwas, Bausteine, wir bauen jetzt einen Turm, ja. Dieses Ziel hat das Kind ja ewig lang nicht, ja. Bausteine, wir bauen einen Turm und er ist toll, ja. Und also wirklich ganz einfach ist, ob das jetzt Deckeln sind, ob das jetzt Tücher sind. Bei Tüchern ist es wieder schwieriger, wenn man sich strangulieren kann, ja. Also, aber ob das jetzt Deckel sind oder ob das Flaschen sind, ja, so Plastikflaschen, die lieben ja die Kinder, ja, das ist so ein Highlight-Material. Ob das so Holzscheiben sind, so ganz schöne, feine Holzscheiben oder Holzstücke. Das sind einfach Dinge, die die Kinder total ansprechend finden. Was auch cool sind, sind diese einzelnen Socken, die man in der Waschmaschine findet, ja, also die keinen zweiten mehr haben. Da kann man ganz einfach irgendwas reingeben, einen Knoten machen und schon hat man Füßsäckchen, die total spannend sind, zum Beispiel. Ja? Also, und man braucht eigentlich nichts kaufen und das ist in 30 Sekunden erledigt, ja, und schon hat man wieder was. Und eben wenn man diese Sachen dann dem Kind verteilt und so kleine Körbchen gibt, ja, in einer geringen Anzahl von Dingen, die da drinnen sind, dann können die Kinder da alleine ins Spiel finden.
Warum jetzt so in diesen Körbchen? Also warum genau? Warum jetzt so exakt in so Körbchen? Also was macht das?
Ja, diese Körbchen, das ist so mein Lieblingsthema. Weil es einfach mit einem niedrigen Rand ist, die Kinder sehen, was drinnen ist, ja, und alles, was in einer großen Kiste drinnen ist, ja, wo ich unterschiedlichste Sachen reinschaue, da ist dann der Greifling drin, da sind die Bälle drin, da sind die Kuscheltiere drin, whatever, ja. Das ist unübersichtlich, das macht keinen Spaß. Dann wird die Kiste ausgeräumt und der eine Greifling rausgenommen und das Chaos bleibt liegen. Ja? Wir wollen ja kein Chaos haben. Ja? Und wenn auch nur der Greifling in diesem Körbchen drin ist, auch das Körbchen allein ist schon spannend zum Spielen. Ja? Oder ein Sieb kann man auch super nehmen zum Spielen. Ja? Oder ein Trichter oder ein Schneebesen oder Silikonpinsel ist auch was Geniales, ja.
Sehr schön.
Kochutensilien, Kochlöffel und solche Sachen, ja. Das sind wirklich Dinge, die für die Kinder am spannendsten sind.
Ja, weil sie auch sehen, dass wir es auch benutzen, ne? Dann finde ich es ja nochmal viel spannender auch, ne, als jetzt so irgendwie ganz viel gekaufte Sachen, ja.
Genau, das ist das ganz Wichtige, ja. Die Dinge, die aus unserem Alltag sind, sind für die Kinder viel, viel wichtiger, viel spannender, weil sie sehen dich einfach nicht in der Küche stehen mit der Rassel in der Hand, ja. Oder am Sofa sitzen mit einem Rassel in der Hand.
Ja? Das stimmt, ja.
Das sehen sie einfach nicht, ja. Und sie wollen einfach die Dinge, die wir haben, ja. Und das ist ja auch logisch, ja. Wir sind ihre Vorbilder. Sie wollen uns nachahmen, sie wollen uns nacheifern, ja. Und wenn ich aber das nicht in der Hand habe, was, womit sie sich beschäftigen können, ist es schon uninteressant, ja. Hm,
ja. Jetzt hast du ja über, jetzt gerade eher mal so das Thema Babys. Wie ist das, wenn die Kinder ein bisschen größer werden? Also da, also gerade auch Kindergartenzeit, ne? Da ist ja auch noch viel Spiel, aber eher eine ganz andere Art von Spiel. Wie kann man dann da eine gute Umgebung schaffen und aber auch gleichzeitig, dass ich zum Beispiel jetzt als Mutter jetzt mal denke, ja, bestimmte Sachen vielleicht auch nicht machen muss. Also ich zum Beispiel kann es nicht so gut ab, wenn ich ehrlich sein soll, ständig irgendwelche Rollenspiele zu machen. Ja, also ich mache gerne, ich bastel, ich koche, wir gehen raus, ich denke mir Geschichten aus, alles Mögliche liebe ich total. Aber ich mag es jetzt zum Beispiel nicht so, ja, mich so ganz vertiefen in so ein Rollenspiel. Da sind die Omas viel besser für, die machen das auch gerne. Wie ist denn das so, wenn ich da feststelle, man soll ja manche Dinge auch machen und wie kann ich damit umgehen, wenn ich sage, oh, das mag ich aber überhaupt nicht und ich muss es immer. Also erzähl doch mal so einen kurzen Einblick, wie ist es denn da, also wenn die Kinder ein bisschen größer werden?
Also das ist, finde ich jetzt super, dass du das so sagst, weil gerade das ist, auch wenn die Kinder schon größer sind, spielen die total gern mit diesen Deckeln, ja, oder mit den Flaschen. Du kannst mit diesen Entdeckerflaschen, die es ja jetzt auch, wenn man auf Pinterest schaut, also millionenfach die Ideen da findet, ja, darüber, die kann man wirklich verwenden bis zu 99 Jahre, meiner Meinung
nach. Aha,
cool. Also, wenn man, meine großen Kinder mit 13 und 15 spielen auch gerne damit, ja, und experimentieren damit, da kannst du physikalische Gesetzmäßigkeiten daran erkennen, ja, wenn du Wasser und Öl in eine Flasche gibst, ja, kannst du sie schütteln oder Spülmittel und Wasser, da kannst du Schaumblasen machen, ja. Oder du gibst da Büroklammern rein und gibst ihnen einen Magneten, da sollen sie schauen, was ist magnetisch und was ist nicht magnetisch. Und so hast du nämlich, wenn du Geschwisterkinder hast, ein Material für das kleine Kind und für das große Kind. Du kannst einen Slalom machen, du kannst einen Bobbycar-Slalom machen, du kannst einen Krabbel-Slalom machen, du kannst die umschmeißen mit dem Ball, ja. Du kannst da zählen üben an den Flaschen. Also das Material wächst mit. Und das ist auch so ein Spezialgebiet von mir, dass Material mitwachsen kann. Und zu deiner Frage bezüglich des Rollenspielers, da bin ich momentan etwas zwiegespalten in meiner Antwort. Weil wir ja Corona haben, ja, ist das Problem, dass halt die Spielkameraden fehlen. Ja. Und ich glaube, dass wir dann manchmal vielleicht auch Dinge machen müssen oder sollten, die wir vielleicht nicht so gerne machen. Wobei ich schon der Meinung bin, dass Kinder ja auch merken, wenn ich es nicht so gerne mache. Ja? Also man kann schon gewisse Sachen auch sagen, du, das ist jetzt so nicht so meins, ja. Aber wir können das schon spielen auch, ja.
Also einen ehrlichen Umgang einfach pflegen.
Bitte?
Einen ehrlichen Umgang also einfach.
Ja, ich würde es schon auch ansprechen, dass ich das jetzt zwar mit dir spiele, aber dass es jetzt nicht mein Herzensspiel ist, weil ich kein Freund dieser Doppelbotschaftlichkeit bin. Ja? Weil wenn ich dann sage, ja, hurra, ja, wir spielen jetzt wieder Einkaufen oder Sesselkreis oder was weiß ich, was ich im Rollenspiel spielen wollen oder Mutter, Vater, Kind, Arzt oder was weiß ich was, ja, das merken die Kinder, dass wir dann nur mit dem halben Ding dabei sind, ja. Und wenn ich das vorher anspreche, dann geht es mir schon mal besser, ja. Dann denke ich, boah, ich bin safe, ich habe es ausgesprochen. Und vielleicht gibt es einen Papa, der das vielleicht auch übernehmen kann, ja. Und ich weiß nicht, wie weit die Oma bei dir jetzt zur Verfügung steht, dass die da, dass man eher weniger, ja. Dann, wie gesagt, ansprechen, dann geht es dir besser, ja. Und vielleicht auch einmal den Papa bitten, dass er das macht, ja.
Wir haben ja jetzt Gott sei Dank bei uns hier in der Familie den Vorteil, ich habe ja drei Kinder, also die zwei, die spielen gut miteinander, also das ist jetzt gar nicht so, und ich mache das natürlich auch, also es ist alles in Ordnung. Ich meinte nur, es gibt ja, also wenn ich so in meinem Umkreis so mitbekomme, so ja, bei anderen Muttis, ne, gibt einfach bestimmte Themen, es muss ja jetzt nicht das Rollenspiel sein, es kann ja auch sein, dass jemand sagt, oh, alle reden immer von tollen Basteln, gucken wir mal auf Pinterest, Instagram, ne, alle sagen immer hier, DIY, alle, das ist easy. Wenn es aber gar nicht so meins ist, ne, da muss ich es vielleicht auch nicht zwingend machen, so meinte ich jetzt eher. Ne? Also es kann genau. Ja jeder Bereich irgendwie sein, oder dass man aber überhaupt nicht gerne mag, irgendwie Geschichten sich ausdenken. Ja? Also das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen, so gerade. Ne?
Ja, und auch halt beim Basteln ist es so, oder beim Geschichten erzählen oder wie auch immer. Ihr könnt das, wenn ihr eine gute vorbereitete Spielumgebung habt, bin ich wieder beim Anfang. Mhm. Es dreht sich da alles drum.
Sehr ja? gut, sehr
das
gut,
ist ja. Wirklich so. Weil du kannst dem Kind bei Geschichten erzählen, Geschichtensäckchen vorbereiten, wo es selber sich Geschichten erzählen kann. Ja? Da gibst du in einem Körbchen oder in einem Sackerl eine Ente und ein blaues Tuch und einen Fisch vielleicht. Und dann können sie schon mal anfangen, mit der Ente und mit dem blauen Tuch sich selber Geschichten zu erzählen. Ist noch eine super Vorbereitung fürs Aufsatzschreiben später, ja. Mhm. Also das ist ganz, ganz easy, ja, weil solche Ente und Fisch hat man vielleicht schon nochmal als in diesem Sammelsurium, was man an Spielmaterial zu Hause hat, findet sich das vielleicht, ja. Und das gibt man in ein Körbchen rein und dann sagt, das ist jetzt ein Fischkörbchen. Und das kann man auch jahreszeitlich gestalten, diese Körbchen, ja. Was kann man jetzt? Oder auch Naturmaterialien, ja, die man im Wald findet und dann und dann Männchen dazu, die dann miteinander sprechen über diese. Oder beim Basteln ist es genauso, ja. Dann machst du ein Tablett, wo 3 Stifte drauf sind, 3 und nicht 10 oder 12 Stifte, sondern 3 Stifte drauf sind, ein Papier, und die Kinder wissen, wo sie sich ein neues Papier holen, können sich das Tablett rausnehmen aus dem Regal, können ganz alleine kreativ werden, ja. Also umso einfacher du wieder die Sachen anbietest, umso eher kann dein Kind das alleine machen.
Okay, ja? Jetzt höre ich hier gerade immer so, das finde ich immer spannend, das ist ja Montessori, ne? Dass man irgendwie alles mal so auf irgendwie Tablett, also hast du das quasi schon alles so vorgefertigt im Regal stehen oder bereitest du das am Morgen vor? Wie gehst du da dran?
Naja, so gewisse Sachen habe ich vielleicht, also weil so viel Regalfläche habe ich ja auch nicht gehabt, ja, damals bei mir zu Hause in meinem Wohnzimmer. Will man ja vielleicht auch nicht, dass man das alles vorbereitet hat. Aber ich habe das jetzt auch mit meinen Mamas besprochen. Die haben dann dadurch den Input bekommen, sie können sich das so vorbereiten, dass wenn der Zeitpunkt ist, dass das Kind basteln will, sie das einfach dann draufstellen und ihm geben können. Weil meistens ist es ja so, das Kind will basteln und ja, super, was basteln. Bis ich jetzt mal mir überlegt habe, was das Kind basteln könnte und es dann auch noch vorbereitet habe, damit das Kind basteln kann, will das Kind ja vielleicht schön in den Garten gehen und hüpfen oder sonst irgendwas, weil das Basteln ist ja dann schon wieder uninteressant. Ja? Habe ich aber schon was im Petto vorbereitet, was ich nur draufstellen muss und ihm geben muss oder kann, ja, dann ist das alles viel einfacher und es stresst mich dann auch nicht, weil ich weiß, wenn das Kind diesen Impuls verspürt, bin ich in einer Minute bereit. Und kann mich dann aber wieder zurücksetzen, ja.
Sehr gut. Und wie lange brauchst du für sowas vorzubereiten? Ich meine, gut, 3 Stifte auf so ein Tablett zu legen und Blatt Papier, das ist ja jetzt kein Akt, das dauert ja nicht lange. Aber je nachdem, was ich da anbieten möchte oder was ich mir vorbereite, wie lange brauche ich dafür?
Ja, im Prinzip, wenn du so ein Bastel-Eck hast für dich, ja, wo deine Sachen sind, brauchst du ja nicht lange. Weil du musst eine Schere, einen Kleber und ein Papier hergeben. Dann musst du dir überlegen, vielleicht vorher 10 Minuten, 5 Minuten, was ich als nächstes ihm anbiete, also zum Beispiel jetzt Schneemann basteln, ja, oder Schneemann mit so einer Bürste drücken oder so, mir überlegen, was ich machen will. Und dann eben das vorbereiten. Das sind 5 bis 10 Minuten höchstens.
Ja, ich frage nur, weil ich das ja schön, total schön finde. Ich möchte das gerne, dass das mehr gemacht wird. Und deswegen dann da quasi den Druck zu nehmen, zu sagen, ey, das dauert ewig, du musst dich da jetzt erst eine Stunde mit auseinandersetzen. Was will ich machen? Nee, es geht schnell. So, genau, das ist ja schön zu hören. Dass man den Druck hat, ne?
Dann schnell, wenn ich selber schon für mich einen Ort habe, wo ich das alles finde, für mich, wo meine Sachen sind, die ich dann für das Kind dann schnell herrichten kann. Ja.
Passend zu dem ganzen Thema finde ich ja einfach total schön, was du demnächst ja jetzt wieder anbieten wirst. Deine Jahresbegleitung, das kommt ja, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, im März, wo es genau ja um diese Themen wahrscheinlich auch gehen wird. Ne? Also was kann ich machen, B, wie kann ich es vorbereiten, wie sieht so eine Lernumgebung für mein Kind aus, egal wie alt es jetzt ist. Also es geht ja um dein schönes Thema spielversprechend und da gibt es so eine wunderschöne Box, also beziehungsweise Jahresbox ja dann in dem Sinne, wo du begleitest. Magst du da mal kurz ein bisschen was erzählen für die, die wirklich sagen, ey, das klingt ja alles toll, aber ich habe irgendwie gar keinen Plan oder wo kriege ich denn alle die Infos her? Ne, das ist so viel, da muss ich mich wieder mit beschäftigen. Genau. Gib mal da einen kurzen Einblick gern.
Also du redest gerade von meinem großen Online-Kurs, der geht ums über das erste Lebensjahr, also von der Geburt ab wirklich, begleite ich da die Mamas, wie sie die Spielumgebung vorbereiten, wie sie das Vertrauen in ihr Kind und die kindliche Entwicklung bekommen. Ich erzähle ihnen eben was über die kindliche Entwicklung und über das Spiel und wie sie die Spielmaterialien vorbereiten. Und in der Box sind Spielmaterialien ab dem ersten also von Anfang an, in der ersten Lebenswoche, bis über das erste Lebensjahr hinaus. Man kann mit den Spielmaterialien aus der Box bis 3, 4 locker spielen. Ja? Also da gibt es Unmengen Spiele, die man aus dieser Box zusammenstellen kann. Ein Spielmaterial, also da sind mehrere Sachen drinnen, aber du kannst unzählige Spielvariationen daraus gestalten. Und das ist mir halt wichtig, dass man mit wenig Dingen viel machen kann. Und ich will euch dazu hinführen, dass eben zu sehen, wie kann ich was zusammenstellen, damit es neue Sachen entwickeln kann daraus. Mhm. Genau. Und das ist der Kurs fürs erste Lebensjahr, und im zweiten Lebensjahr begleite ich die Mama in meinem Mitgliederbereich. Und da geht es eben jetzt gerade im Januar ums Thema Körbchen und wie man die Körbchen gestaltet. Und im Februar kommt dann die Kreativecke dran. Also das ist
sehr gut.
Wie bereite ich das für die Kinder vor, dass ich es eben nicht lange Zeit braucht, bis ich denen irgendwas anbieten kann. Wie mache ich es einfach? Ja, und das ist spannend, dass du mich das jetzt gerade gefragt hast. Genau, das passt.
Es passt jetzt einfach so wunderschön, und ich finde das ja immer, weil du es auch sagst, ne, es ist einfach, es geht leicht. Ich bin ja immer für einen leichten Mama-Alltag, soll für uns ja auch machbar sein und nicht, dass man sich nachher denkt, boah, das ist ja irgendwie Mama sein. Natürlich gibt es Phasen, wo es anstrengend ist, sind wir mal einfach ehrlich, so ist das Leben. Aber dass wir es uns nicht noch unnötig schwerer machen, weil wir denken, wir müssen die perfekte Mutter sein, indem wir wirklich immer die 100 tollsten Bastelmöglichkeiten oder immer alles optimal ausgeraten, ne, sondern dass wir einfach auch uns es leichter machen. Und wenn wir dann jemanden haben wie dich, der uns da anleitet, der Ideen gibt, ja, dass ich nicht selber über alles nachdenken muss. Also ich finde ja, dieses passt ja ganz gut. Dann kann ich meine Verantwortung dafür ein bisschen abgeben. Ja, ich kann mir Hilfe nehmen. Und das ist doch total schön. Und von daher finde ich super, dass du das anbietest und jetzt darüber auch berichtest, ne, weil das ist, ich finde das ganz, ganz wichtig. Und passend zu dem Thema fällt mir noch was anderes ein, was ja manchmal auch so kommt. Also zumindest ist es bei meinen Kindern im Moment manchmal so, dass mein Großer gerne mal dieses sagt, Mama, mir ist so langweilig. Das finde ich ja immer so ein tolles Thema auch, ne? Wie ist das so aus deiner Erfahrung? Ich will jetzt von mir gar nicht sprechen, sondern ich will jetzt einfach von dir wissen, wie gehst du damit um, wenn deinen Kindern langweilig war oder wenn die Mütter, mit denen du arbeitest, das mal erzählt haben? Gut, bei Babys, die sagen es noch nicht so, aber ja, wenn die davon gesprochen haben. Erzähl mal, wie gehst du damit um?
Also das Thema Langeweile ist ein ganz wichtiges Thema, ja? Weil wenn den Kindern langweilig ist, dann lernen sie, kreativ zu werden, ja? Langeweile ist der Motor der Kreativität. Und wenn ich es aber nicht erlebe, Langeweile, weil mir permanent irgendwas gezeigt wird oder permanent mit mir was gemacht wird oder so, dann degeneriert diese Fähigkeit. Und drum, ich habe immer wieder auch im Kurs, ja, Mütter, die erzählen, dass ein Baby langweilig ist. Und gerade Babys ist gar nicht langweilig. Ja? Also die haben das wirklich noch wunderbar in sich drin, das Spiel mit nichts. Ja, für uns ist es vielleicht langweilig, weil es keine Action beinhaltet. Ja? Und das ist auch mal ganz wichtig, dass will ich auch, dass ihr da hinschaut. Ja? Ist es jetzt ihr langweilig als Mama, weil es halt jetzt gerade keine Action passiert? Oder ist meinem Kind wirklich langweilig? Ja? Und das sind oft zwei unterschiedliche Paar Stiefel. Ja? Ob es mir langweilig ist und ich gern mehr Action hätte und ich lieber in diese verschiedenen Kurse gehen würde und mich das Corona jetzt total nervt, weil ich nur zu Hause sitzen kann, mir die Decke schon auf den Kopf fällt, oder ist es meinem Kind wirklich langweilig? Weil ich glaube, die Kinder haben viel basalere Bedürfnisse als wir Erwachsene, die halt auch mal diesen Austausch gut brauchen können. Und man sagt auch, dass Langeweile Suchtprävention ist. Ja? Und das finde ich halt total spannend. Ja?
Das ist wirklich spannend. Okay.
Wenn Kinder gelernt haben, mit ihrer Langeweile umzugehen, dann brauchen sie als Jugendliche nicht irgendwo abhängen oder irgendwie sich die Zeit totschlagen, sondern sie wissen mit sich was anzufangen, wissen, dass sie das oder jenes tun. Und wenn ich dauernd Langeweile bin, immer Action brauche und immer irgendwie Animation brauche oder immer wieder diese Spiele brauche oder so, naja, dann kann es schon sein, dass ich mal irgendwo abhängen muss, wo ich vielleicht in schlechte Gesellschaft gerate. Ja.
Aber das passt ja auch irgendwie, ich finde das, gibt ja als auch Mut, also jetzt nicht nur, weil wir wissen, unsere Kinder lernen da was, sondern auch für uns als Mütter, den Druck da so ein bisschen rauszunehmen. Deswegen finde ich es auch so schön, dass du das machst, ja, weil das passt einfach wieder zu meinem Inselreif-Thema, also dass wir uns da eine Insel schaffen. Und das heißt, wir müssen gar nicht, ich sag's jetzt einfach mal wirklich mal so, den ganzen Tag entertainen. Wir müssen nicht den ganzen Tag den hier Animateur spielen, sondern wir dürfen uns auch einfach mal zurücknehmen. Ja, das finde ich total schön. Also, oder? Das ist doch so.
Naja, ich würde es nicht einmal sagen, wir müssen nicht, wir dürfen nicht einmal, ja?
Oder so, ja.
Würde ich sogar noch eine Stufe weitergehen, ja?
Okay,
super, weil ja. Ich glaube, in dem Moment, wo ich meinem Kind anlerne, dass ich für das Glück des Kindes zuständig bin, ja? Ja? Die Kinder können das alleine. Die können alleine für sich und ihre Zufriedenheit sorgen. Wir müssen das Umfeld schaffen, dass sie das können, ja? Wir sind nicht verantwortlich fürs Glück. Wir sind für ihre. Wir müssen da sein, wenn sie unzufrieden sind, wenn sie traurig sind. Wir müssen ihnen die Schulter geben, ja. Aber wir sind nicht für das Glück der Kinder verantwortlich, ja.
Das finde ich eine ganz tolle Aussage auch, weil das gibt. Also ich finde, es gibt so beides. Es entlastet. Und es gibt auch Hoffnung, also so, weißt du, wie ich das meine? Es macht irgendwie so ein bisschen mehr Leichtigkeit so in das Ganze, ne? Weil wir sind, natürlich muss man dann auch abgeben, so loslassen von wegen, ne, wenn den Kindern was Schlechtes passiert, wir können ihnen das nicht wegmachen, ja. Welche Mama möchte schon gerne, dass das Kind traurig ist oder weint oder so, weil irgendwie was nicht passt oder so, ne? Das ist ja schon auch mit Herzschmerz so ein bisschen verbunden. Aber es macht aber einfach viel, viel Leichtigkeit, so von wegen, hey, ich kann meinem Kind das auch vertrauen. Das kommt da schon durch, genauso wie wir ja auch durch alle möglichen Sachen durchkommen. Ne?
Da muss ich jetzt nochmal einhaken.
Ja, sag mal.
Das ist ganz, ganz wichtig, dass die Kinder weinen dürfen.
Ja, 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 ja.
Weil ich finde es ganz, ganz wichtig, dass, weil das ist ja eine Emotion, da staut sich ja was auf in einem und da braucht es ja manchmal nur einen ganz banalen Auslöser, ja, der dann wirklich die Welt zum Zusammenfallen oder
ja.
Wie sagt man?
Zusammenbricht, also ja genau, ja. Einfach alles zusammen, ja, ja.
Ja. Und man weiß gar nicht, das war ja jetzt eigentlich gar nichts, ja, aber man weiß ja nicht, die Kinder, die lernen ja am Tag so viel unterschiedliche Sachen, ja, die üben unermüdlich immer wieder Neues, ja, und die sind ja am Tag millionenfach Frustrationen ausgestellt. Und dann ist es halt einfach der falsche Teller, der dann das Kind, also oder der grüne Teller statt der rote Teller, der das Kind vollkommen aus der Bahn wirft, ja, und wir verstehen das manchmal gar nicht, ja, warum jetzt der rote Teller die Krise ist. Aber vielleicht waren es die 100.000 Misserfolge vorher schon, die das Kind dann immer wieder verarbeitet hat, wo es toll damit umgegangen ist. Und dann braucht es einfach die Möglichkeit, endlich weinen zu dürfen und endlich das loszulassen. Und dann braucht es keinen, der einen das wegrattelt ja, und sagt, ah, ist alles wieder super schön.
Oh ja, schrecklich, ja.
Und ja. Sondern, ja, du darfst jetzt weinen, ich bin für dich da. Und nach dem Weinen geht es allen besser, ja, auch bei uns, ja, wenn
absolut.
Wir mal weinen, ist es hinterher wieder besser, auch wenn das Problem eigentlich nicht immer noch da ist, aber wir fühlen uns leichter. Und in dem Moment, wo ich als Mama sehe, ich lasse jetzt mein Kind weinen, wenn's, also ich lasse jetzt mein Kind weinen, das klingt jetzt blöd, aber ich begleite es in der Trauer oder in seinem Schmerz, dann und ich weiß, dass es gut ist, dass es das darf, dann geht es mir besser. Und wenn es mir besser und mir gut geht, kann sich mein Kind auch schneller entspannen, als wenn ich so oberflächliche Atmung habe und total aufgeregt ist und aufgelöst bin, oh Gott, mein Kind ist unglücklich, ich kann es nicht glücklich machen. Und dann...
Ja, und da schließt sich ja im Prinzip der Kreis zum Anfang, denn wenn wir die Umgebung schaffen, dass unsere Kinder lernen dürfen und Fehler machen dürfen, dann haben wir die Zeit, um uns ein bisschen unsere Ressourcen zu stärken und quasi für uns was zu tun. Und dann können wir auch wieder die Misserfolge der Kinder besser begleiten. Mensch, es schließt sich der Kreis, es ist wundervoll. Deswegen passt das auch jetzt ein wunderschönes Ende. Es war wieder total viel dabei drin, viele ganz, ganz tolle Tipps. Vielleicht magst du so ganz zum Abschluss noch einen Tipp für die Muddis geben, die da draußen jetzt in den Corona ja, einfach so denken, wow, okay, es war ja viel drin, aber was mache ich jetzt? Ein Tipp, den Sie jetzt direkt umsetzen können nach dieser Folge. Hast du noch eins, was du uns mit auf den Weg geben möchtest?
Ich habe zwei Tipps noch.
Wenn
ich
okay, nehmen auch zwei.
Weil die sind so wertvoll, so wichtig. Ja? Also, was ich beobachtet habe, ist, dass Mütter, wenn ihr Kind ins Spiel versunken ist, ja, da erledigen sie Geschirrspüler, das und reizen das aus, ja, bis das Kind unzufrieden ist. Was lernt dein Kind? Es muss unzufrieden sein, dass du kommst. Kommt einen Ticken früher, bevor es unzufrieden ist. Ja? Schaut nach eurem Kind immer wieder mal, geht hin und ihr braucht gar nicht reden oder so, oder nur einfach in den Kind geben, sie werden es sehen, ihr seid für das Kind da und dann könnt ihr wieder zum Geschirrspüler gehen. Ja? Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr nicht das aushaltet, bis euer Kind weint, weil man es ja gern schon ausnützt, diesen Moment, ja. Weil die Kinder das einfach lernen, ja, ich muss weinen, damit jemand kommt. Und das ist so ein Tipp. Und nützt diese Essens- und Pflegesituationen. Schaut, dass ihr da in diesen Momenten den Kindern die Zeit gibt, die Zuwendung, um diesen Geborgenheitsakku aufzuladen. Weil das müsst ihr ja eh machen, ja. Also beim Essen zubereiten, gemeinsam essen oder so. Das muss sowieso sein. Wenn man die Zeit gut nutzt, dann sind die Kinder von der Geborgenheit, von ihrem Nähebedürfnis wieder der Akku aufgeladen und dann kann das Kind wieder alleine spielen. Das sind so zwei ganz wichtige.
Super, super, sehr, sehr schön. Das sind ganz tolle Dinge, die auch wirklich machbar sind und jetzt nicht uns wieder überfordern, sondern es ist easy machbar und es ist das, was ja im alltäglichen Leben einfach da ist. Von daher vielen, vielen Dank für diese Sachen. Am Ende jetzt schön abgerundet, schön passend. Ich danke dir für deine Zeit, dass du uns hier so wieder beschenkt hast mit diesen Themen und ich glaube, da konnten wir wieder ganz, ganz viele Tipps für uns mitnehmen. Und wenn man etwas über dich finden will, ich verlinke natürlich deine Links auch in den Shownotes, dass man da nochmal nachlesen kann, was du da jetzt auch Tolles anbietest und wie man mit dir zusammen finden kann. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke euch. Vielen Dank. Tschüss.
Wenn dir die Episode gefallen hat und du noch mehr Impulse haben möchtest, dann freue ich mich, wenn du den Inselreif-Podcast abonnierst und zum Beispiel bei iTunes eine wohlwollende Bewertung hinterlässt, damit noch mehr Mamas davon profitieren und ihr Leben mit ihren Liebsten einfacher und entspannter leben können. Ich danke dir von Herzen.